Ja, guten Morgen auch von mir. Ich grüße euch, die ihr alle bei der Hitze den Weg hier in den Gottesdienst gefunden habt. Und ich grüße auch alle, die online vielleicht zuschauen oder sich später den Livestream noch anschauen. Alle sind eingeladen, ist der Titel der heutigen Predigt. Und ihr habt das auch schon an dem Wochenfest gemerkt. Kommt her zu mir alle. Zu dem heutigen Predigttext zu kommen, springen wir erst einmal in den Herbst, zur Zeit des Laubhüttenfestes, wenn das jüdische Volk das Laubhüttenfest feiert. Und ihr wisst, die messianische Gemeinde feiert ihr Laubhüttenfest ja auch hier bei uns und bauen dann die Laubhütte im Garten auf. Aber ursprünglich war das Laubhüttenfest mal eine Riesensache in Jerusalem. Ihr müsst euch vorstellen, der Tempel wurde geschmückt. Und in dem Tempel standen vier große Leuchter, so ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Und diese Leuchter wurden voll mit Öl gefüllt und es brannten 7 Tage lang dort Feuer, sodass der ganze Tempel, fast die ganze Stadt erleuchtet wurde. Und jeden Tag nimmt der Priester einen goldenen Trug, geht zu dem Teich Siloa hinunter, holt diesen Krug, ich nehme an, er kann den gar nicht alleine tragen, aber der Priester verantwortlich, und schüttet den in ein großes Becken, das im Tempelhof steht. Ein großes bronzenes Becken. Und es wird dabei gefeiert. Und am 7. Tag ist der Höhepunkt des Festes. Und dann wird eine große Prozession gemacht mit Posaunen und Trompeten. Es wird davon erzählt, dass die Priester jongliert und gefeiert und getanzt haben auf diesem Weg zu dem Siloa-Quelle. Dieses Wasser zu holen und wieder zurück in diesen Tempel zu gehen und das Wasser in diesen Becken, in dieses Bronzebecken einzufüllen. Es war ein Freudenfest. Und warum war das im Laubhüttenfest? Denn es gibt diese Prophezeiung in diesem Alten Testament, zum Beispiel in Sacharja, dass vom Tempel aus im messianischen Zeitalter lebendige Wasser aus Jerusalem fließen und alle Völker werden kommen und Gott im Tempel anbeten. Alle Völker der Welt, alle Nationen. Auch in Hesekiel ist es noch mal viel mehr beschrieben, dieser Lebensstrom, von dem es heißt, er fängt langsam klein an, wie ein Rinnsal aus diesem Tempel und er wird dann immer stärker, immer breiter, immer größer, Hesekiel muss man immer messen, bis es ein großer Strom ist, der in das Tote Meer fließt. Und dann, so sagt der Prophet, wird das Tote Meer lebendig werden. Und die Wüste wird lebendig werden und Fische werden dort drinne sein. Und Bäume werden an diesem Fluss stehen, die 12-mal im Jahr Früchte bringen und deren Blätter, und so heißt es auch in der Offenbarung dann, zur Heilung der Völker dienen. Es ist ein Friedensfest. Alle sind eingeladen. Und so erinnert dieses Laubhüttenfest einerseits an die Versorgung Gottes in der Wüste, so hat Gott das eingesetzt, und andererseits feierten die Menschen das schon immer und auch besonders zur Zeit von Jesus in Erwartung des Messias. Und genau an diesem 7. Tag ist Jesus in diesem Tempel. Und er sieht, wie dieses Wasser in diesen Bronzebecken hineingeströmt werden. Und dann lesen wir in Johannes 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen seid. Mitten in diesem Spektakel, das Wasser fließt in den Becken, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Inneren fließen. Die Menschen damals hörten diese Worte und verstehen, dieser Mann proklamiert das Anbrechen des messianischen Zeitalters. Dieser Mann sagt von sich selber, dass er der Messias ist. Denn er bezieht sich auf Prophetien im Alten Testament, die die Menschen gut kannten. Nicht nur aus die von Sacharja. Auch der Predigtext von heute ist so eine Prophetie und sie steht im Buch Jesaja. In Jesaja 55 lesen wir: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen labern. Neigt eure Ohren her, kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen. Um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Das Buch Jesaja ist eigentlich das längste Buch in der ganzen Bibel, im ersten Teil der Bibel, was wir Altes Testament nennen. Und es hat zusammengefasst zwei Botschaften und eigentlich auch zwei Teile. Im ersten Teil ist die Warnung und die Verkündigung des Gerichts. Die herrschende Oberklasse von Israel, der König, aber auch die Priester, haben sich von Gott abgewandt. Sie opfern anderen Göttern. Soziale Ungerechtigkeit nimmt Oberhand. Die Reichen beuten die Armen aus. Und Gott sagt hier: Wenn ihr so weitermacht, ziehe ich mich von euch zurück. So wie ihr lebt, entspricht es nicht meinem Wesen. Und die Konsequenz, wenn Gott sich zurückzieht, ist, dass andere Mächte Raum bekommen. Und Gott sagt: Wenn ich mich zurückziehe, kommen die Assyrer, die Babylonier, die werden euch erobern und sie werden euch ins Exil bringen. Und gleichzeitig aber, und das ist dann mehr so in diesem zweiten Teil, stellt Gott aber auch in Aussicht: Selbst wenn das passiert, ich bleibe euch treu und ich werde euch dann retten. Diese Zeit der Not wird eine begrenzte Zeit sein. Ich habe einen Plan, wie ich euch da raushole. Die Gefangenschaft wird zu Ende sein und eines Tages werde ich mein Gesetz in eure Herzen schreiben, dass ihr sie befolgt und sie befolgen könnt. Eines Tages werde ich jeden mit dem Heiligen Geist überschütten, dass ihr mir ein Volk seid von Heiligen, von Königen und Priestern, das ganze Volk. Und besonders dieser zweite Teil und auch in unserer Predigt geht über das eigentliche historische Geschehen hinaus. Einerseits verkündigt Gott: Okay, kommt ins Exil und irgendwann werde ich einen König bestimmen und der wird euch wieder zurückbringen. Das ist erstmal historisch und das sind so die Tatsachen. Aber zwischen diesen Zeilen haben wir immer wieder diesen Hinweis, dass Gott einen höheren Plan hat. Dass es gar nicht nur um die Rettung Israels aus dem Exil und dieser Heimführung wieder in dieses Land Judäa geht, sondern dass Gott eigentlich die ganze Welt retten will. Und dass der König, der das bewirkt, ein König anderer Art sein wird. Eine ganz besondere Person. Eine Herrschaft, die ewig sein wird. Eine Herrschaft, die allmächtig sein wird. Es ist in diesen Texten von Jesaja vom Knecht Gottes die Rede, denn wir sehen auch schon, dass der es nicht einfach haben wird, dass er Schmerzen erleiden muss und sogar sterben muss. Es ist vom Gesalbten die Rede, vom Messias oder Christus, wie es auf Griechisch heißt, vom Menschensohn, vom Sohn allgemein, vom Gottessohn, vom Nachkommen Davids, dem ein ewiger Thron verheißen ist. Und in diesem Text sind Wasser, Wein, Brot und Milch Metaphern. Denn offensichtlich kann man ja Brot kaufen dort in Israel, aber es macht nicht satt. Und Brot, das nicht satt macht, das ist geistliches Brot sozusagen. Es geht um unseren seelischen Hunger und Durst, um den Durst in unserer Seele nach himmlischer Speise. Und wir kennen das. Selbst wenn wir manchmal satt sind und alles haben, da bleibt eine Lücke. Und wir versuchen, das zu kompensieren. Und ich frage dich heute Morgen, wonach hast du Hunger und Durst? Wonach sehnst du dich? Was brauchst du gerade? Was brauchst du heute Morgen? Ruhe, Sicherheit, vielleicht Abenteuer, vielleicht ist dein Leben zu langweilig, Freude, Versorgung, Liebe, Freundschaft, Sinn in deinem Leben. Wonach hast du Hunger und Durst? Wohl an alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld, umsonst, Wein und Milch. Und warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Bei Gott gibt es dieses Wasser, dieses Brot, Wein, Milch, umsonst, kostenlos, geschenkt. Und echt, wie viel Geld geben wir für Dinge aus, von denen wir meinen, dass wir sie brauchen, damit wir glücklich sind. Und tatsächlich, ich kenne das selber, es gibt ein cooles Gefühl, wenn ich mir neue Schuhe kaufe. Hilft gegen Kopfschmerzen, sage ich immer. Und es wäre auch seltsam, wenn wir uns nicht an den schönen Dingen erfreuen würden. Also wir dürfen natürlich gute Dinge, sei es gutes Essen oder andere schöne Dinge wie Musik oder Kunst oder was immer dir Freude macht, genießen. Und das ist der Punkt, denn mit der richtigen Kunst des Genießens kommt ja auch immer die Dankbarkeit und auch das Wissen, dass die Dinge von Gott kommen. Und wenn ich diese Dankbarkeit nicht habe, dann bleibt es nur ein Lückenfüller. Dann muss ich immer mehr haben. Dann brauche ich nur eine Befriedigung meiner Bedürfnisse. Wenn ich dankbar bin, dann bin ich Empfangende eines Geschenkes. Und darum geht es in diesem Text. Sich auf die Versorgung von Gott verlassen. Sich darauf verlassen, dass Gott mir gibt, was ich brauche. Wasser und Brot und Wein und Milch, also sogar im Überfluss. Es geht nicht nur ums Überleben mit Wasser und Brot. Es geht um den Überfluss, Wein und Milch. Verlässt du dich auf die Versorgung Gottes? Glaubst du, dass er wirklich das hat, was er braucht? Und zwar im praktischen Teil, aber auch in dem, was dein Herz und deine Seele braucht. Einfach die Hände öffnen und hinhalten, dass Gott sie füllen kann. Und am Ende ist so ein Gottesdienst, den wir natürlich zur Ehre Gottes halten und die Lieder, die wir zur Ehre Gottes singen. Aber am Ende wird es erst dann zu einem Gottesdienst, wenn wir Gott erlauben, auch was für uns zu tun. Uns zu berühren, uns zu beschenken, uns zu segnen. Du kannst dir mit Geld viele Annehmlichkeiten kaufen, aber keine innere Ruhe, kein Gefühl der Geborgenheit, kein Frieden, keine Liebe. Du kannst dir auch keine Freundschaft kaufen oder Anerkennung. Und schon gar nicht kannst du dir Gott kaufen oder Gottes Gunst kaufen. Wir können uns Gott nur nähern, indem wir ihm erlauben, zu zu uns zu kommen und uns zu beschenken, wie ein Kind von seinen Eltern empfängt. Und das hat tatsächlich was mit Kontrollverlust zu tun. Manchmal gibt uns Gott ja auch andere Dinge, von denen wir denken, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber vertrauen wir Gott, dass er in allem dabei ist und mit uns geht, dass er es gut mit uns meint. Glauben wir, dass Gottes Plan mit unserem Leben ein guter Plan ist? Jesus hat mal so diese Geschichte erzählt, wo ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt oder um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Selbst ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus, gebt euren Kindern gute Dinge. Wie viel mehr wird Gott, euer Vater im Himmel, denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und eins der guten Dinge, die Gott uns geben will, ist der Heilige Geist. Denn Jesus bezieht ja diese Stelle, Ströme von lebendigem Wasser werden aus meinem Innern, seinem Innern fließen, auf den Heiligen Geist. Das lesen wir. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist, der kommen sollte. Und auch in unserem Text ist davon die Rede, wenn wir genau hinschauen. Denn, so heißt es in Vers 3, neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will euch einen ewigen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Einen ewigen Bund schließen oder die beständigen Gnaden Davids. Auch David hat mit Gott einen Bund geschlossen, nämlich dass Oder Gott hat mit David einen Bund geschlossen, so muss man sagen. Nämlich, dass ein Nachkomme von David der Messias sein wird, der Gesalbte, der Christus ist. Und diese beständigen Gnaden Davids, das ist also dieser neue König, der Gottesreich auf Erden bauen wird, der ewig auf dem Thron sitzen wird. Die beständigen Gnaden Davids, das ist aber auch der Heilige Geist. Denn als David zum König gesalbt wurde, lesen wir in Samuel 16, Vers 3, 1. Samuel 16, Vers 3, kam der Heilige Geist auf ihn. Und in einem seiner Psalmen, ich glaube Psalm 91, wo David sich schuldig fühlt, sagt, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Na, er weiß, er hat den Heiligen Geist und er weiß, er kann nichts ohne Gottes Geist tun, er kann nicht regieren, er kann nicht die Berufung erfüllen. Und tatsächlich ist im Alten Testament der Heilige Geist nur auf Menschen ausgegossen oder gekommen, die von Gott einen besonderen Auftrag hatten. Also Mose zum Beispiel oder Josua, auch Samuel oder Elisa und auch die anderen Propheten. Im ersten Teil der Bibel bekamen die Menschen den Heiligen Geist, die eine besondere Berufung hatten und eine besondere Aufgabe. Aber eines Tages, sagt Gott, werde ich ihn auf alle Menschen ausgießen, an alle, die an mich glauben, damit sie in der Lage sind, meinen Willen zu tun. An einer anderen Stelle im Propheten Jeremia sagt Gott, mit diesem neuen Bund wird Gott das Gesetz in unsere Herzen schreiben, so dass es in unserer Persönlichkeit drin ist, dass es einfach ist, Gottes Gesetz zu tun. Und der Prophet Joel spricht konkret vom Heiligen Geist, den Gott über alle Menschen ausgießen möchte. Und wir wissen, dass Jesus einen neuen Bund eingesetzt hat. Wir erinnern uns an dem Abend, bevor er gekreuzigt wurde, feiert er das Passamahl. Und er bricht das Brot und er teilt den Becher Wein und sagt, dies ist der neue Bund. Der neue Bund, den Gott durch Jesus eingesetzt hat, löst tatsächlich diesen alten Bund, diesen alten Vertrag, den Gott durch Mose eingesetzt hat, ab. Also, der alte Bund sagt, hältst du dich an diese Gesetze, dann werde ich dich segnen und werde dir helfen und dich retten. Der neue Bund sagt, glaubst du an Jesus und hast den Heiligen Geist, dann bist du gerettet. Also Römer 8, wer den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Oder später, denn alle, die vom Gottesgeist bestimmt sind, sind Kinder Gottes. Aber ganz am Rande bemerkt, auch wenn Gott den Vertrag löst, den er mit Mose geschlossen hat, macht er die Gesetze nicht ungültig. Also die Gesetze, die Gültigkeit der Gesetze bleibt bestehen. Nur die Funktion der Gesetze ändert sich. Und der neue Vertrag sagt, der Heilige Geist in unserem Herzen wird uns dafür bringen, dass wir Gottes Willen tun. Das ist der neue Bund in Jesus. Und der ist hier in diesem Text mit gemeint. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Und in Apostelgeschichte, wo eine Predigt von Paulus relativ ausführlich überliefert ist, zitiert Paulus genau diesen Vers und sagt dann, diese Zusage, die Gott unseren Vorfahren gab, hat er für uns, ihre Nachkommen, jetzt erfüllt, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Diesen Vers, ich will euch mit euch einen ewigen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Und wenn in unserem Text von Wasser, Brot und Wein die Rede ist, welche wir von Gott ohne Geld kaufen sollen, dann ist es kein Zufall, dass Jesu erstes Wunder die Verwandlung von Wasser in Wein war. Auf der Hochzeit, im Übermaß, ohne Geld zu nehmen, als Geschenk. Und es ist kein Zufall, dass er den neuen Bund einsetzte, indem er mit seinen Jüngern das Brot brach und austeilte und den Kelch mit Wein an die Jünger weiterreichte. Das ist kein Zufall. Gott hat diesen Moment lange im Voraus geplant. Er wusste schon, wie er uns retten wollte, als wir noch gar nicht geboren waren. Da hatte er schon den Plan, dich zu retten. Und nochmal zu diesem Laubhüttenfest. Der Prophet Jesaja sagt ja, dass eines Tages Menschen aus allen Völkern und Nationen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten und seinen Gesalbten, den Messias. Dann, wenn der Messias kommt. Und auch davon spricht unser Text, denn da sagt ja Jesaja, der Prophet, siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich gemacht hat. Völker werden kommen und Gott anbeten, gemeinsam mit dem Volk Israel. In Vers 4 geht es um den Messias, der ein Zeugnis für alle Völker wird und für uns geworden ist, und der ein Herrscher über alle Völker sein wird und den Gott eingesetzt hat, über alle Throne und Herrschaften und Welten und Gemachten. Und in Vers 5 wird verheißen, dass diese Völker mit Gott, den Gott Israels, anbeten und dienen werden. Völker, die vorher nicht zum Bund Gottes gehörten, werden zu dir laufen, sagt Gott zum Volk Israel, sich dem Volk Israel anschließen, weil sie den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dienen werden. Und das, was wir hier heute Morgen tun, ist eine Erfüllung dieser Verheißung. Wir sind aus den anderen Völkern, aus den Nationen, und wir glauben dem Zeugnis von Jesus und wir beten Jesus an. Paulus beschreibt es einmal, dass die Nichtjuden sind wie wilde Zweige, wilde Ölbaumzweige, die in diesen edlen Stamm, in diese edle Wurzel eingepropft ist, was sein Volk ist. Und deshalb, weil wir eingepropft sind, weil wir hinzugefügt wurden, deshalb können wir solche Texte für uns persönlich nehmen. Deshalb gelten sie auch für uns. Aber wir wissen auch, dass diese Verheißung in seiner Vollständigkeit noch aussteht. Denn in dem Text heißt es, dass wir eines Tages zusammen mit dem jüdischen Volk den Messias anbeten werden. Und in Jerusalem. Und wir wissen, das wird dann passieren, wenn Jesus wiederkommt. Aber Hoffnung macht mir, dass die Juden zum Glauben an Jesus kommen. Ich erzähle das immer und immer wieder, aber unter dem jüdischen Volk gibt es wirklich so eine Art Erweckung, auch gerade jetzt. Die messianisch-jüdische Gemeinde wächst. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich gemeinsam mit meinen messianischen Geschwistern Jesus anbeten kann, weil es ein Stück näher an dieser vollkommenen Verheißung ist, die wir erwarten. An dieser Herrschaft von Jesus, an dieser Welt, in der wir leben werden, in dem es keinen Krieg mehr gibt, in dem die Völker sich versöhnen, in dem sie gemeinsam Feste feiern, dieser Welt, wo Verletzungen geheilt werden, wo der Krankheit besiegt ist, in dieser Welt, in der Jesus regiert. Das ist unsere Hochzeit, unsere Hoffnung. Die Hochzeit kommt jetzt. Die Geschichte von der Hochzeit, Jesus hat die mal erzählt, dass jemand eine Hochzeit ausrichtet und lädt seine Bekannten, Verwandten und Freunde an und die haben alle irgendeine Ausrede, was weiß ich, was sie machen müssen, können nicht kommen. Und der Vater des Bräutigams sagt, na, wenn ihr nicht kommt, dann lade ich alle anderen ein. Und er schickt seine Diener raus auf die Straßen und lädt jeden ein, der ihm über den Weg kommt und sie kommen und feiern und sobald so Plätze frei sind, sagt der Vater, und geh an die Hecken und Zäune, es sind noch Plätze frei. Und jeder ist eingeladen, jeder darf kommen, Wasser und Wein und Brot und Milch im Überfluss. Und so wie der König David einen Auftrag und eine Berufung hatte, hast du eine. In dieser Zwischenzeit bauen wir mit Gottes Hilfe und in der Kraft des Heiligen Geistes Reich Gottes. Wir sind berufen, das schon zu tun, Gerechtigkeit zu leben, uns um die Armen zu kümmern, um die Kranken zu kümmern, Friedensstifter zu sein. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und so wie David dies nicht aus eigener Kraft tun konnte und sollte, musst du nicht aus eigener Kraft das tun und leben, weil Jesus gegenwärtig ist, er in dir leben will und dir begegnen will. Und heute lädt er dich ein, von seinem Wasser zu trinken und dann selbst zu einer Quelle lebendigen Wassers zu werden. Und nochmal die Frage, was brauchst du heute? Wonach sehnst du dich? Wie soll Gott dich beschenken? Und in diesem Text, wo ja so steht, dass wir so verschiedene Dinge kaufen, die uns ja dann doch nicht satt machen, da musste ich so drüber nachdenken, wie oft versuche ich, wenn ich gestresst bin, irgendwas zu machen, was mir Erleichterung verschafft. Und dann schaut man sich irgendwie auf Netflix irgendwas an oder macht sonst irgendwas. Und hier steht, hey, ich habe das Brot, ich habe das Wasser, das dich satt macht. Und immer wieder, gerade dann in diesen Situationen, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, still zu werden, zu sagen, Gott, ich brauche jetzt deine Kraft, ich brauche jetzt deine Weisheit, um deinen Willen zu tun, um still zu werden. Und zu wissen, Gott ist da. Du atmest ein und du atmest aus und atmest Heiligen Geist und Lebensatem Gottes ein. Er lädt dich ein, ihm zu folgen, von seinem Wasser zu trinken und dann selbst zu einer Quelle lebendigen Wassers zu werden. Amen.